Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Ursula von der Leyen macht ernst. Das ist die Botschaft des Tages. Sie will am Mittwoch auf jeden Fall vom Amt der Verteidigungsministerin zurücktreten. Übrigens egal, ob sie nun gewählt wird in Brüssel oder nicht. Natürlich macht sie das mit Kalkül. Sie überlässt wenig den Zufall. So kennen wir sie. Die Kanzlerin jedenfalls hat sie erstmal nicht überrascht.
Hab's erwartet. Ja, ich möchte sagen, dass ich diese Entscheidung respektiere und dass sie deutlich macht, dass sich Ursula von der Leyen einfach für eine neue Etappe ihres Lebens entschieden hat, dass sie mit ganzer Kraft natürlich eintreten möchte dafür, dass sie Kommissionspräsidentin wird, aber das ist der Wahl morgen vorbehalten.
Soweit also die Bundeskanzlerin heute in einer ersten Reaktion. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung ausführlich mit unterschiedlichen Blickwinkeln über dieses Thema informieren. Dann haben wir die europäische Seenotrettung, die Frage zu viele Krankenhäuser in Deutschland, der Machtkampf in der AfD, wir haben es in den Nachrichten gerade gehört, geht weiter. Und Wissenschaftler wollen unter anderem, ist das eines unserer Themen, einen einheitlichen CO2-Preis. Der Hintergrund auf unserer Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Insekten und Streit um die Pflanzenschutzmittel. Wir beginnen mit Ursula von der Leyen und fragen unseren Kollegen Klaus Remme, der sie ständig begleitet hat in den letzten Jahren im Amt. Herr Remme, die offizielle Variante, wir haben es gerade gehört, sie brennt für Europa. Ich bin bei solchen Sätzen dann immer etwas skeptischer. Gibt es noch andere Hintergründe?
Na, ich vermute, der europapolitische Zusammenhang ist offensichtlich wegen der morgigen Wahl. Und in ihrem Tweet, so hat sie es ja selbst bekannt gegeben, leitet sie es ja auch entsprechend ein. Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen. So beginnt sie und begründet dann ihren Rücktritt. Zitat, um meine volle Kraft in den Dienst von Europa zu stellen. Herr zur Heide, verbunden mit einem Abschlusssatz, dass sie tiefe Dankbarkeit für die Jahre mit der Bundeswehr empfindet. Was das heißen wird, genau wird man morgen wissen, wenn wir wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. Aber es klingt mir doch sehr danach, dass selbst wenn sie nicht gewählt wird, das hier nicht das Ende einer politischen Karriere ist, sondern, wie Angela Merkel es gerade formuliert hat, eine neue Etappe.
Da werden wir dann drüber reden, wenn wir etwas mehr wissen. Morgen Abend, wie hinterlässt sie die Bundeswehr? Ich würde jetzt freundlich ausdrücken, das ist eine gemischte Bilanz. Wie sehen Sie das als Fachexperte?
So ist es. Es ist Licht und Schatten und es ist ein sehr unterschiedliches Urteil, ob Sie Experten, auch Amtskollegen oder Politiker im Ausland befragen oder aber im Inland. Es ist ganz schwierig, eine Bilanz zu ziehen dieser Amtszeit, wenn man versucht, einen Vergleich mit Amtsvorgängern herzustellen, etwa mit dem Direkten, mit Thomas de Maizière. Denn gerade ihr Amtsantritt ist in eine Zeit gefallen, die von Zäsuren geprägt war. Zum einen die Verschärfung der sicherheitspolitischen Lage Anfang 2014, praktisch in ihren ersten Amtswochen, als die Lage in der Ukraine eskalierte, als klar wurde, dass wir es hier möglicherweise auf Jahre mit etwas zu tun haben, was auch neuer Kalter Krieg genannt wird, und gleichzeitig mit starken konjunkturellen Jahren in Deutschland. Das heißt, sie konnte, anders als ihre Vorgänger, massive Wehretat-Erhöhungen durchsetzen für eine, und da klingen dann auch die Schattenseiten schnell an, für eine Behebung der Mängel in Bezug auf den Zustand der Bundeswehr. Und das ist ein Prozess, der andauert. Also die Trendwenden, für die sie steht, die sie so benannt hat, die Trendwende Personal, dass die Bundeswehr wieder wächst, die Trendwende Finanzen, dass ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, die Ausrüstung auf eine neue Ebene zu heben, all das dauert an. Die Mängel sind bei weitem nicht gehoben. Stichworte wie G36, das Standardgewehr, die Neubeschaffung, Gorch, Fock, all das belastet diese Amtszeit. Und ein beschädigtes Verhältnis zur Truppe, nachdem sie im April 2017, Sie erinnern die Rechtsextremismus-Debatte, der Bundeswehr als Ganzes ein Haltungsproblem unterstellt hat. Da half die Entschuldigung danach nicht viel.
Ganz kurz zum Schluss, Nachfolge, ich glaube, es ist zu früh, darüber zu reden, oder dringt da schon irgendwas Ernsthaftes durch? Den Rest wollen wir hier und müssen wir nicht besprechen.
Nein, also wir wissen, und das haben wir in den Tagen kurz nach der Nominierung besprochen, dass das innenpolitische Folgen haben wird. Jetzt ist klar, es wird innenpolitische Folgen haben. Wie groß diese Folgen sind, ob es zu einer schlichten Nachbesetzung kommt, etwa durch einen Fachpolitiker, ich nenne mal Henning Otte von der CDU oder Johann Wadephul aus dem Fraktionsvorstand, oder zu einer größeren Rochade im Kabinett, das muss sicherlich Angela Merkel auch zusammen mit Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Sollte es zu letzterer Variante kommen, dann wird über Jens Spahn diskutiert, aber dann hat es eben Folgewirkungen auf andere Ressorts. Dafür ist es etwas früh.
Klaus Remme, wir werden weiter darüber reden. Herzlichen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Wir wechseln nahtlos nach Brüssel. Unsere Kollegin Bettina Klein beobachtet das dort für uns. An Sie geht die Frage, diese magische Zahl morgen, wenn sie denn gewählt werden will, lautet 374. Bringt der Schritt, den sie da heute gegangen hat, näher, oder ist das alles Kaffeesatzleserei, weil wir ja in einer geheimen Abstimmung sind, Frau Klein?
Ja, wir sind in einer geheimen Abstimmung und es gibt ja so die Theorie, wenn man diese kleine Weisheit am Rande hier bemerken will, wenn man sich definitiv zu etwas verpflichtet, dann werden einem Türen geöffnet, und zwar gerade, wenn man noch nicht wissen kann, wie es ausgeht. Das ist in diesem Sinne der ganze Trick, und das ist vielleicht das Experiment, das sie hier im Augenblick vollführt, so würde ich es in meinen eigenen Worten mal diese Weisheit beschreiben. Ich denke mal, dass diejenigen, die gegen sie sind und die schon von Anfang an den Widerstand gegen sie angekündigt haben, also vor allen Dingen deutsche Abgeordnete, das vielleicht eher werten werden als eine Art Eingeständnis des nicht übergroßen Erfolges. Aber es wird natürlich allein darauf jetzt nicht ankommen. Ich denke, wichtiger ist das, was sie heute inhaltlich noch mal zum Besten gegeben hat.
Sie hat ja eine Menge Briefe geschrieben, oder genau genommen, sie hat Fragen beantwortet. Was sind denn die wesentlichen Punkte? Spitzenkandidaten dann als formales Prinzip, dann Klima, Mindestlöhne, Rechtsstaatlichkeit. Was sind aus ihrer Sicht die wirklichen Dinge, oder andersrum formuliert, zugespitzt? Sie hatte in den Fraktionssitzungen, so wurde das berichtet, jedem eher das gesagt, was er hören wollte, und blieb sehr unverbindlich. Hat sie das auflösen können?
Na, sie ist schon konkreter geworden. Sie hat vor allen Dingen jetzt zwei Briefe geschrieben, den einen an die Liberalen, den anderen an die sozialdemokratische Fraktion. Die sind nicht identisch, aber in vielen Absätzen gleich oder ähnlich. Der Brief an die Sozialdemokraten ist etwas länger und enthält auch nochmal erstens ein Kapitel zur sozialen Gerechtigkeit in Europa und auch zur Asylpolitik, wo sie einen neuen Start hinlegen möchte. Sie ist auch etwas länger geworden als der an die Liberalen, und sie wird im Einzelnen ihre Punkte morgen nochmal um 9 Uhr dann erläutern, und da wird es auch nochmal ein bisschen konkreter werden. Insgesamt sehr freundlich, sehr entgegenkommen. Sie ist auch den Sozialdemokraten in Punkten entgegengekommen, die ich jetzt in solchen Schreiben gar nicht für möglich gehalten hätte. Also was etwa die Sozialpolitik angeht, Wirtschafts- und Währungsunion, stärkere Förderung des Wohlstands in Europa, das sind einige Punkte. Den Kritikern wird es möglicherweise nicht weit genug gehen. Auch die Grünen haben schon gesagt, für sie ändert sich nichts. Insgesamt hört man im Augenblick aus der liberalen Fraktion nach diesen Antworten, dass wohl man überwiegend für sie stimmen will. Die Sozialdemokraten wollen es sich weiterhin offen halten bis morgen. Und wenn wir noch kurz Zeit für einen O-Ton haben, die 16 deutschen SPD-Abgeordneten hatten ja von Anfang an ihre Nominierung abgelehnt. Wir haben das in sehr vielen O-Tönen auch ganz konkret gehört, dass die 16 Sozialdemokraten aus Deutschland gegen sie stimmen werden. Hören wir mal heute Nachmittag kurz Jens Geier, der Vorsitzende der SPD-Gruppe im Europaparlament.
Das kann ein kategorisches Nein bleiben, aber ich greife einer Entscheidung mit meiner Delegation an der Stelle nicht vor.
So, kann ein kategorisches Nein bleiben? So ganz sicher klingt das nicht. Ob das jetzt nur eine Einzelmeinung von Jens Geier ist, das werden wir in der Tat erst morgen sehen.
Mal ganz kurz zum Schluss, Frau Klein, nochmal. Wir beschäftigen uns immer mit denen, die eher nicht für sie sind. Wie sicher kann sie denn sein, dass sowohl die EVP, aber auch die Rechten geschlossen für sie stimmen? Oder kommen wir da auf den Satz von vorhin, das ist alles geheim, zurück?
Nein, überhaupt nicht. Also die Rechnung bei der Europäischen Volkspartei, also bei ihrer eigenen Fraktion, war noch in der vergangenen Woche. Man rechnet auch mit einigen Abweichlern, denn man muss schon auch in Rechnung stellen, dass der Unmut über das Verfahren sich auch noch mal bahnbrechen wird morgen. Da hieß es so 2 Dutzend ungefähr. Bei den rechten Parteien, da ist die Frage, wen rechnet man unter rechts? Es gibt die Fraktion der Konservativen und Reformer. Darin sind die polnischen Abgeordneten der PiS-Partei enthalten, 25 an der Zahl. Da geht man davon aus, dass sie für sie stimmen stimmen könnten. Möglicherweise wird sie auch Stimmen vom ganz rechten Rand bekommen, aber das ist eben alles offen.
Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten, Frau Klein. Herzlichen Dank für die Informationen da. Während da über Personal gestritten wird, gibt es natürlich wichtige inhaltliche Fragen. Die Außenminister der Europäischen Union haben heute zusammengesessen. Da ging es unter anderem um die Seenotrettung, ein hochumstrittenes, auch emotionales Thema. Paul Vorreiter.
Die polemischen Wortgefechte zwischen Deutschland und Italien scheinen einer neuen Sachlichkeit im Ton gewichen zu sein. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte den EU-Außenministern in Brüssel neue Lösungsvorschläge versprochen für einen strukturierten und stabilen Umverteilmechanismus. Die EU-Staaten sollten ihre Rettungsmissionen für Migranten im Mittelmeer wieder aufnehmen. Bedingung dabei, die Geretteten dürfen nicht alle nach Italien gebracht werden. Menschen, denen außerhalb der EU Asyl gewährt werde, sollten mit dem Flugzeug in die EU gebracht werden. Das soll sie vor Schleppern schützen und der gefährlichen Überfahrt auf dem Mittelmeer. Ein solches System könne aber nur funktionieren, wenn sich eine ausreichende Anzahl von EU-Ländern daran beteiligt, so Italiens Außenminister. Michael Roth, Europastaatsminister, ist
dankbar für die sehr, sehr konstruktive und verantwortungsbewusste Rolle des italienischen Außenministers. Ich habe nur den Eindruck, dass uns jetzt Lösungsvorschläge, die nicht sofort greifen können, nicht substanziell weiterbringen,
sagte der SPD-Politiker am Vormittag bei der Ankunft im Rat. Als eine solche Lösung, die möglichst bald greifen soll, ließ sich hingegen der Vorstoß von Bundesaußenminister Heiko Maas. Der hatte ein Bündnis der Hilfsbereiten in Aussicht gestellt, das sich aus Deutschland und anderen EU-Staaten zusammensetzen soll. Unter einer solchen Koalition der Willigen wurden bislang meist noch Länder wie Frankreich, Portugal und Luxemburg gezählt. Maas fasste ins Auge, dass Deutschland dabei immer garantieren solle, ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. Damit soll Bewegung in die festgefahrene Migrationsdebatte gebracht werden. Feste Verteilquoten scheitern bislang vor allem am Widerstand osteuropäischer Staaten. Das dürfe allerdings nicht eine Einigung bei der Seenotrettung verhindern, mahnte Maas an. Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen, dazu.
Es wäre toll, wenn es eine breite Beteiligung anderer Mitgliedsländer bei der Aufnahme der Geretteten gibt. Aber die Bundesregierung darf das nicht zur Bedingung machen. Es kommt ohnehin momentan nur ein sehr kleiner Teil der Flüchtlinge über das zentrale Mittelmeer nach Europa. Das sind knapp 4.000 Leute in diesem Jahr bisher, also ungefähr 500 im Monat. Und es gibt viele Kommunen, die bereit sind, Gerettete aufzunehmen.
Der Vorstoß von Maas sei keine nachhaltige Lösung, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey, wenn auch für die Situation in Ordnung. Das Ziel müsse sein, sogenannte Ausschiffungsplattformen in Nordafrika zu schaffen. Man müsse immer retten, sagt Gottfried Curio von der AfD. Einen Verteilungsmechanismus lehnt er aber ab. Nach dem EU-Außenministerrat in Brüssel heute wollen die EU-Innenminister am Donnerstag in Helsinki über die Seenotrettung beraten. Bundesinnenminister Seehofer soll die finnische Ratspräsidentschaft darum gebeten haben, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
Soweit der Bericht von Paul Vorreiter. Die Kapitänin der Sea-Watch 3 ist ja quasi das Gesicht all jener, die sich für einen anderen Umgang mit Flüchtlingen einsetzen. Wir wissen, sie ist freigekommen in Italien. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt aber Berufung eingelegt. Jörg Seiselberg.
Die Hilfsorganisation Sea-Watch sieht der angekündigten Berufung der Staatsanwaltschaft gelassen entgegen. Er gehe davon aus, sagt Sea-Watch-Sprecher Neugebauer, dass das Kassationsgericht in Rom die Freilassung Carola Rakietis bestätigen wird. Mit ihrem Einspruch wolle die Staatsanwaltschaft aggregent ein Grundsatzurteil erreichen, berichtet online die Zeitung La Repubblica. Das höchste italienische Gericht solle verbindlich klären, ob Schiffe trotz eines Verbots durch die Regierung in Rom in italienische Häfen einlaufen dürfen, wenn sie gerettete Menschen an Bord haben. Eine Ermittlungsrichterin in Aggregent hatte der Rettungsorganisation Sea-Watch recht gegeben und eine Freilassung der Kapitänin des Hilfsschiffes angeordnet. Zuvor war Rakete mit 40 Geretteten an Bord der Sea-Watch in den Hafen von Lampedusa eingefahren und daraufhin von der Staatsanwaltschaft unter Hausarrest gestellt worden. In einem anderen Verfahren wird gegen Rakete wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Hierzu muss sich die Kapitänin der Sea-Watch am Donnerstag einer Anhörung in Aggregent stellen.
Soweit der Bericht von Jörg Seiselberg. Wenn die Bertelsmann Stiftung eine Studie vorlegt, ist eines sicher. Sie gerät damit in aller Regel in die Schlagzeilen. Bei diesem Thema, was sie heute vorgelegt hat, gerät sie in die Schlagzeilen. Sie sagt klar und deutlich, 1400 Krankenhäuser haben wir im Moment in Deutschland. Das könne man auf 600 Krankenhäuser reduzieren. Ist doch klar, dass es da erheblichen Widerstand gibt. Kahlschlag, ja oder nein? Bettina Meier.
Weniger ist mehr. Dieser Ansatz funktioniert vor allem bei der Krankenhausversorgung von Patienten im ländlichen Raum nicht. Da sind sich Patientenschutzvereine und Krankenhausverbände einig. Sie üben scharfe Kritik an der Bertelsmann-Studie. Die empfiehlt, mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland zu schließen und dafür größere, zentraler gelegene Fachkliniken zu fördern. Dies führe mitnichten zu einer Qualitätsverbesserung, sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt.
Ich halte das für Panikmache und auch für völlig überzogen. Man muss eben unterscheiden zwischen Ballungsgebieten und zwischen Regionen, in denen tatsächlich eine relativ hohe Krankenhausdichte vielleicht auch von kleineren Krankenhäusern existiert. Da kann man sicher darüber nachdenken, was lässt sich zusammenlegen. Und dann muss man gucken, was passiert in den großen Regionen der Fläche.
Wo die Wege vor allem für ältere, chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen weiter sind, so Reinhardt. Er plädiert, ähnlich wie die unabhängige Patientenschutzorganisation Deutsche Stiftung Patientenschutz, für eine bessere Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Medizinern und Krankenhäusern, vor allem in der Fläche. Gegen einen radikalen Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft sind auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete. So schlägt der linken Abgeordnete im Bundestag und Sprecher für Krankenhauspolitik Harald Weinberg eine gestufte Versorgung vor, um das Krankenhaussystem zu entlasten.
Von der Hochleistungsmedizin in den Universitätskliniken und in den großen Kliniken der Städte bis hinunter zu Häusern der Grundversorgung im ländlichen Raum, die logischerweise auch halt eben für die Notfallversorgung und für die Menschen vor Ort auch als Anlaufpunkt da sein müssen.
Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Erwin Rüddel fordert ebenfalls den Erhalt von Krankenhäusern auf dem Land, wünscht sich aber gleichzeitig mehr Spezialisierung in Kliniken, um die Qualität zu sichern. Abgeordnete der Grünen im Bundestag und der FDP dagegen sind grundsätzlich dafür, die Anzahl der Kliniken zu verringern. Weil die nötigen Fachkräfte fehlen, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Maria Klein-Schmenk.
Insofern ist mehr als überfällig, dass wir umdenken und zu einer rationaleren Krankenhausplanung und Finanzierung kommen. Je nach Behandlungssituation und Bedarf kann das erheblich besser sein. Ich nehme einen längeren Weg in Kauf und habe dafür aber eine fachgerechte Versorgung.
Die müsse vor allem in den übrig gebliebenen Krankenhäusern ausreichend finanziert werden, so Klein-Schmenk. Das Bundesgesundheitsministerium weist darauf hin, dass dies vor allem Ländersache sei. Der Bund unterstütze die Länder allerdings mit einem Strukturfonds. Krankenhäuser in ländlichen Regionen sollen zudem ab dem kommenden Jahr von den Krankenkassen zusätzlich Geld erhalten.
Sie hörten einen Bericht von Bettina Meyer. Die AfD kritisiert viel und spricht gerne verächtlich von den Altparteien, denen es ja ausschließlich darum gehe, Macht und Pfründe zu verteilen. Bei der AfD gibt es bisher nicht so wirklich viel zu verteilen, allenfalls Mandate. Und siehe da, jetzt wird auch schon heftig gestritten, übrigens heftiger als in vielen anderen Parteien, mit Vokabeln, die im Übrigen dann aufhorchen lassen. Der Streit ging heute weiter. Nadine Lindner.
Es ist ein Spagat, den die AfD derzeit betreibt. Auf der einen Seite will sie bei den Wahlkampfauftaktveranstaltungen in Brandenburg und Sachsen vor allem End- und Geschlossenheit und Angriffsbereitschaft auf die politischen Gegner demonstrieren. Auf der anderen Seite tobt deutlich wie selten ein innerparteilicher Streit über die Rolle des rechtsnationalen Flügels und deren Frontmann Björn Höcke. Der soll sich, so sieht es nun ein Appell von AfD-Politikern gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor, beim nächsten Bundesparteitag Ende des Jahres zur Wahl für den nächsten Bundesvorstand stellen. Höcke habe die Machtfrage gestellt, er müsse jetzt Farbe bekennen. Das Kalkül der vor allem westdeutschen AfD-Politiker wie Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz, Höcke werde bei den Vorstandswahlen scheitern, die Machtfrage sei dann geklärt. Auch Parteichef Jörg Meuthen sprach sich für eine Kandidatur Höckes aus. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Gottfried Curio glaubt kaum, dass der Thüringer Parteichef antreten wird. Curio sieht im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio kaum Chancen für Höcke.
Ich glaube, man kandidiert dann, wenn man sich ausrechnet, eine Mehrheit der Parteitagsdelegierten hinter sich scharen zu können. Ich erwarte eigentlich keine Kandidatur.
Der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Volker Münz ist ebenfalls gegen eine Kandidatur. Münz sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Der Vorstand ist Vertreter der gesamten Partei und vor diesem Hintergrund würde ich die Wahl Höckes nicht begrüßen, weil das die Verfestigung einer Polarisierung bedeutet und kein Zeichen der Einheit.
Der Wahlaufruf der Westdeutschen an Höcke ist ein riskanter Plan. Denn es gibt Hinweise darauf, dass die Delegiertenauswahl für den nächsten Bundesparteitag stärker durch Flügelleute bestimmt sein könnte und damit die Wahlchancen für die Rechtsaußen der AfD steigen. Die ersten Anzeichen gibt es längst. Parteichef Jörg Meuthen wurde von seinem eigenen Kreisverband laut ARD nicht wieder als Delegierter bestimmt. Es kamen dort nur Flügelleute zum Zug. Ursache ist offenbar seine Unterstützung für die Höcke-Kritiker. Er müsse verbinden und nicht spalten, heißt es aus seinem Landesverband Baden-Württemberg. Bislang geht man von rund 30% der AfD-Mitglieder aus, die sich zum Flügel bekennen. Der Einfluss des Flügels auf die Delegiertenwahlen für die Landes- und Bundesparteitage, dieses strategische Vorgehen, beschreibt auch Helmut Seifen, der ehemalige Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, in der ARD.
Wir konnten in diesem Jahr beobachten, dass es führende Leute aus Brandenburg gab, die hier zu Vortragsveranstaltungen eingeladen waren, auch ihre Vorträge gehalten haben und anschließend sich mit einem Kreissprecher getroffen haben und dort, so wurde mir zumindest berichtet, schon einmal vorgesprochen haben, wie bei der nächsten Delegiertenwahl am Bezirksparteitag dann die Liste aussehen soll.
Seifen trat nach einem heftigen Richtungsstreit mit Flügelleuten in seinem Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen zurück. Der Landesverband ist weitgehend politisch gelähmt. Auseinandersetzungen gibt es auch in weiteren westdeutschen Landesverbänden wie Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Höcke zur Vorstandswahl zu drängen, ist auch noch aus einem zweiten Grund riskant für die Partei. Der Flügel wird als Verdachtsfall beim Verfassungsschutz geführt, die Gesamtpartei nur als Prüffall. Sollte Höcke Ende des Jahres tatsächlich Bundesvorsitzender werden, könnten seine Aussagen leichter der Gesamtpartei zugeschrieben werden. Ein Szenario, das viele im Westen fürchten, denn die Debatte um den Verfassungsschutz vergrault schon jetzt sich als bürgerlich sehende Wähler. Höcke hatte zwar auf dem Kyffhäuser-Treffen vorletzte Woche lautstark angekündigt, dass der neue Bundesvorstand nicht wieder wie der alte aussehen werde, laviert nun aber herum. Laut Spiegel verbreitet sein Umfeld nun parteiintern, dass Höcke gar nicht für den Parteivorsitz antreten wolle.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Die gute Nachricht heute, wir können die Klimaziele noch erreichen. Zu diesem Ergebnis kommen die Berater des Wirtschaftsministeriums. Die etwas schwierigere Nachricht, nun ja, die Energiepreise müssen steigen. Auch dafür haben sie Mechanismen vorgestellt. Josephine Schulz.
Emissionshandel, CO2-Steuer oder ein Mix aus beidem. Wie die Bepreisung von Treibhausgasen aussehen könnte, darüber wird heftig gestritten. Das Umweltministerium und die sogenannten Wirtschaftsweisen haben in den letzten 2 Wochen ihre Vorschläge präsentiert. Heute kam vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums Gutachten Nummer 3 zu dieser Frage. Zumindest in einem Punkt sind sich bisher alle Gutachter einig.
Dass wir eine Bepreisung von CO2 brauchen, auch darin, dass dieser CO2-Preis einheitlich sein soll, wenn wir die CO2-Verringerung zu möglichst niedrigen Kosten erreichen wollen.
So Klaus Schmidt, Vorsitzender des Beirats, heute bei der Vorstellung. Die Berater von Wirtschaftsminister Altmaier fordern einen grundlegenden Kurswechsel in der Klimapolitik.
Wir schlagen eine grundlegende Reform der Abgaben und Steuern auf Energieversorgung vor, insbesondere eine Abschaffung aller bisherigen impliziten CO2-Abgaben und deren Ersetzung durch einen einheitlichen Emissionspreis.
Beim Strom zum Beispiel machen Steuern und Abgaben derzeit über die Hälfte des Preises aus. Die Stromsteuer und Energiesteuern sollten gesenkt, die EEG-Umlage abgeschafft werden, so die Vorstellung des Beirats. Strom würde dadurch billiger, Heizöl und Benzin durch einen CO2-Preis teurer. Der wissenschaftliche Beirat setzt mittelfristig auf den europäischen Emissionshandel. Die Bereiche Wärme und Verkehr sollen dort integriert werden. Weil das aber kurzfristig nicht umsetzbar ist, schlagen sie für die Zwischenzeit einen nationalen Emissionshandel für Wärme und Verkehr vor. Damit unterscheidet sich der wissenschaftliche Beirat von den sogenannten Wirtschaftsweisen. Die wollten sich in ihrem Gutachten von vergangener Woche nicht dazu positionieren, ob eine nationale CO2-Steuer oder ein gesonderter Emissionshandel die bessere Alternative wäre. Ganz dem Markt wollen die Berater im Wirtschaftsministerium die Preisbildung allerdings nicht überlassen. Sie schlagen einen Emissionshandel mit Höchst- und Mindestpreisen vor, die dann mit der Zeit steigen.
Dieser Vorschlag verbindet in gewisser Weise die Vorteile des Emissionshandels mit denen einer CO2-Steuer.
Mindestpreise, damit es sich für Unternehmen und Verbraucher lohnt, in klimafreundliche Alternativen zu investieren, und Höchstpreise, um die Menschen zum Beispiel nicht durch in den Himmel schießende Benzinpreise zu überlasten. Einnahmen des Staates aus der Versteigerung der Zertifikate würden erst einmal dazu genutzt, um die wegfallenden Steuern und Abgaben auszugleichen. Wenn es irgendwann Überschüsse gibt, dann sollten die an die Verbraucher zurückgegeben werden. Wichtig ist den Beratern außerdem, dass mit ihrem Modell der CO2-Bepreisung andere Klimaschutzmaßnahmen überflüssig werden.
Also insbesondere die Flottenregulierung wäre überflüssig, der Braunkohleausstieg wäre in der Form nicht mehr notwendig, weil das alles durch den CO2-Preis implementiert würde.
Gerade das dürfte eher nicht im Sinne des Umweltministeriums sein. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Umweltministerium, sagte heute noch vor der Vorstellung des Gutachtens:
Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren das eine Instrument geben wird, das alle Klimaschutzanforderungen sozusagen in einem Schlag erledigt. Deshalb werden wir einen Mix brauchen, Ausordnungsrecht, Ausförderprogramm und auch einen CO2-Preis, der dann unterstützt, damit wir die Klimaschutzziele erreichen.
Ob eine CO2-Steuer oder Emissionshandel, da wollte er sich nicht festlegen. Man werde beides in Betracht ziehen. Den Emissionshandel hält er allerdings für schwieriger einzuführen. Zu einer Variante, wie sie die Berater aus dem Wirtschaftsministerium vorschlagen, also Emissionshandel mit Mindest- und Höchstpreisen, sagt Flassbart.
Wenn man das hat, dann muss man die Frage sich stellen, ist dann eine Steuer nicht einfacher zu machen?
Soweit der Bericht von Josephine Schulz zu diesem Thema. Wir schauen in die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident hat wieder getwittert am Wochenende. Erst hat er Razzien angekündigt und die Razzien damit quasi unmöglich gemacht. Und während noch darüber gestritten wird, hat er dann 4 weibliche Kongressabgeordnete beleidigt und erneut sein rassistisches Weltbild hinausposaunt, indem er sie, obwohl sie alle Staatsbürger der Vereinigten Staaten, aber eben nicht hellhäutig sind, in die jeweiligen Länder zurückschicken will. Und während die Welt dann darüber streitet, wird quasi das Asylrecht abgeschafft. Das war jetzt die Kurzfassung. Darüber wollen wir reden mit unserem Kollegen Thilo Kössler. Was passiert da gerade beim Asylrecht?
Ja, die Trump-Administration hat am Vormittag unserer Zeit eine Änderung des Asylrechts angekündigt. Diese Änderung soll bereits morgen Knall auf Fall in Kraft treten. Darin heißt es, Asylsuchende, die aus einem anderen Land in die USA kommen, haben kein Recht mehr, einen Asylantrag zu stellen, wenn sie vorher nicht in Mexiko oder in einem anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragt haben. Justizminister William Barr hat gesagt, diese neue Regelung solle Wirtschaftsflüchtlinge abhalten, die das US-Asylsystem ausnützen wollen. Die USA seien ja großzügig, aber sie seien völlig überfordert von der Last von Hunderttausenden Fremden an der südlichen Grenze. Das ist vermutlich die Antwort in einem Alleingang auf die Weigerung Mexikos am 7. Juni, sich auf eine Drittstaatenregelung einzulassen. Es ist auch die Antwort auf den Bescheid des obersten Gerichtshofes in Guatemala, ebenfalls diese Drittstaatenregelung mit den USA zu verweigern. Das heißt, jetzt tritt diese Regelung in Kraft und sie ist fraglich. Und es ist fraglich, ob sie Bestand hat. Denn das Asylrecht sieht vor, dass jeder, der wie auch immer in die USA kommt, Asyl beantragen kann. Die ersten Klagen, Herr Zuheide, sind bereits angekündigt.
Auf der einen Seite ist das ja genau das Prinzip. Man macht etwas und damit beherrscht man wieder die Schlagzeilen, richtig?
Jawohl, und es bettet sich natürlich ein in diese Stimmungsmache der vergangenen Tage. Da gab es auf der einen Seite die Ankündigung Donald Trumps, die Razzien durchzuführen gegen illegale Einwanderer. Das hat für große Verunsicherung bei den Einwanderern gesorgt. Es hat aber auch für große Protestaktionen gesorgt, unter anderem auch in den Städten und Kommunen. Und es bettet sich ein in die Stimmungsmache, die sich eben auch ausdrückt in Tweets, dem bekannten Medium, das Donald Trump gerne nützt, um sich direkt an seine Anhänger zu wenden. Das heißt, das Land hat jetzt eine ausgeprägte Einwanderungsdebatte, die immer mehr zu einer Rassismusdebatte wird. Denn die Tweets am Wochenende richteten sich gegen 4 farbige Abgeordnete der Demokraten, die dem linken Flügel angehören. Und Trump schrieb, warum gehen diese 4 Frauen nicht zurück und helfen, die total ruinierten und von Verbrechen infizierten Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie kommen. Donald Trump hat damit suggeriert, dass diese 4 jungen Frauen keine richtigen Amerikaner seien, weil sie farbig sind. Und damit hat er natürlich besonders unter den Demokraten eine große Protestwelle ausgelöst.
Auf der anderen Seite, der Präsident damit als unverbesserlicher Rassist, ganz neu ist das alles nicht, oder bekommt das jetzt eine neue Dimension? Denn wer ihn beobachtet hatte, wusste ja bisher, dass er im Kern so denkt.
Das sind alles, Herr Zuheide, Vorboten für einen erbitterten Wahlkampf. Möglicherweise wird er so schmutzig wie noch nie. Das Thema Einwanderung wird das bestimmende Thema werden, neben möglicherweise der Abtreibung. Dort lassen sich eben die Themen besonders grob schnitzen, die Botschaften. Damit lässt sich die eigene Klientel mobilisieren. Damit hat Donald Trump 2016 die Wahl gewonnen. Und natürlich haben Sie recht, dass Donald Trump mit seinen rassistisch belasteten Parolen an eine lange Liste einschlägiger Vorgeschichte anknüpft. Er hat seine Kampagne damals begonnen gegen Barack Obama, weil er angeblich gar nicht in den USA geboren worden sei. Er hat im Wahlkampf gegen Mexikaner und gegen Muslime gehetzt. Er hat Verständnis für die weißen Rechtsextremisten damals bei den Unruhen in Charlottesville gezeigt. Das alles fügt sich zu einem Bild, das immer mehr auf einen klaren rassistischen Kurs hinausläuft.
Auf deiner Seite ist die Frage, wie reagieren gerade seine eigenen Leute, dass er die anderen nicht anspricht. Das scheint er aufgegeben zu haben. Wie reagiert die republikanische Öffentlichkeit?
Dort bleibt es beängstigend still, muss man sagen. Nach dem Tod von John McCain und dem Ausscheiden vieler kritischer Republikaner ducken sich die Republikaner weg. Aus ihnen ist die Partei Donald Trumps geworden. Nur Lindsey Graham hat sich geäußert bei Fox and Friends. Er hat gesagt, Donald Trump solle nicht persönlich werden und auf diesen rassistischen Köder nicht hineinfallen. Aber dann war er doch wieder ganz auf Trump-Linie und hat gesagt, Demokraten seien ein Haufen von Kommunisten, Israel-Hasser, USA-Hasser. Das heißt, die Republikaner sind ganz auf Trump-Kurs.
Die Frage ist, wie werden die Amerikaner das aufnehmen? Dank an Thilo Kössler. Und das waren die Informationen am Abend heute hier. Wir werden Sie natürlich im Laufe des Abends weiter über alles informieren, was wichtig ist. Mein Name ist Jürgen Zurheit und ich sage bis demnächst und tschüss.